Und jetzt darf ich den Predigttext verlesen. Er steht in Philipper 4, Vers 7. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Nun darf ich Bruder Maurer bitten, zu uns zu sprechen.
Es ist für meine Frau und für mich eine ganz besondere Freude, heute in eurer Mitte zu sein, Gottesdienst feiern zu dürfen, zum ersten Mal in diesem Saal. Nicht, dass ich schon nicht in dieser Gemeinde gewesen wäre, aber meistens in Nebenräumlichkeiten nur für Besprechungen. Und so ist es schön, auch diesen Saal in eurer Gegenwart vor Gott zu betreten. Letzte Woche war Jugendausbildungslager und da hat sich meine Stimme verabschiedet. Ich habe versucht, in dieser Woche sie ein wenig wiederum aufzubauen und ich hoffe, dass es auch gelingt, die ganze Predigt und den Tag auch noch durchzuhalten. Also bitte verzeiht, wenn das eine oder andere plötzlich einen Stockwerk tiefer gehen wird. Der Predigttitel, den habe ich überschrieben mit dem Satz Frieden inmitten von Unfrieden. Und ihr merkt schon, ich möchte das Thema der Sabbatschule ein klein wenig weiter fortsetzen. Es hat mich irgendwie berührt diese Woche. Parallel dazu die ganzen Nachrichten aus Haiti, all das, was sich da so im Durcheinander ergibt. So viel Tränen, so viel Leid. Und dann gab es da auch mittendrin in unserer Sabbatschule noch einen Textabschnitt, der mich auch aufgewühlt hat, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es da von einer Aufwühlung auch geht. Und da ist auch der Gedanke gewesen von Kleinglauben, der irgendwie immer mit fehlendem Frieden verwoben ist. Und ich verspüre dabei auch mein eigenes Manko. Wie schnell kommt auch in meinem Leben Unfrieden auf? Wie leicht kommt Irritation auf? Und wenn ich mich zurückfrage, dann hat es meistens den einen Grund, dass ich plötzlich so alleine für mich stehe, dass ich Jesus aus den Augen verloren habe. Und ich möchte mit euch heute einen bekannten Bibelabschnitt durchdenken und lade euch ein, dass wir das Markus-Evangelium aufschlagen, Kapitel 4. Und ich lese ab Vers 35. Markus-Evangelium, Kapitel 4, ab Vers 35. Und gerade wegen der Bekanntheit dieses Abschnittes lade ich euch ein, ganz besonders hinein euch zu versetzen und wie unsere eigenen Empfindungen dabei sind, wenn wir uns da in diese Rolle hinein versetzen würden. Es war Abend an demselben Tag. Da sprach Jesus zu ihnen, lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war. Und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Soweit der uns allen so bekannte Bibelabschnitt. Aber ich möchte ganz ehrlich sein. Ich gönne wirklich jedem seinen Schlaf. Und ganz besonders, wenn er hart gearbeitet hat. Und wenn es dann ein Bett gibt, wo man sich niederlegen kann, wenn es da auch noch ein Kissen gibt, zumindest, ich gönne es jedem. Natürlich auch Jesus. Nach solch einem harten Tag, nach so viel Lehrfragen, nach so viel Jüngerschaftsschulung. Aber in dieser hier beschriebenen Situation, da muss ich euch ehrlich gesagt sagen, da habe ich eigentlich überhaupt kein Verständnis für den Schlaf. Ich habe echt Mühe. Wenn ich als Vorsteher einen Bericht bekommen würde von einem Mitarbeiter, der mit seiner Gemeinde unterwegs wäre, und diese Gemeinde kommt dadurch irgendeine Natursituation in eine schwierige Situation und er würde schlafen, ich hätte kein Verständnis. Hättet ihr's? Das widerspricht total meinem Berufsethos als Prediger. Und Jesus ist doch unser Vorbild. In einem Artikel mit dem Titel »Meine Probleme mit Gott«, da wurde auch dieser Abschnitt hier aufgegriffen und dann wurde dazu gesagt, eine Kurzform wäre mir lieber. Und auf die Frage, was wäre denn die Kurzform, dann war die Antwort, ich würde einfach die Verse 38 und 40 auslassen. Dann hätte ich mit Gott überhaupt keine Probleme. Dann wird es so lauten, ich beginne mit Vers 37, und es erhob sich ein großer Windwirbel und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Fantastisch, oder? Das ist es doch, was wir uns wünschen. Das ist es doch, was wir insgeheim mit uns herumtragen, wenn wir mit Gott reisen, wenn wir unser Leben mit ihm gestalten. Klingt doch gleich ganz anders. Wir könnten viel besser Werbung machen für Gott. Aber ist das nicht unausgesprochen und in seelsorgerlichen Gesprächen ausgesprochen? Unser Problem? Unser Problem mit Gott? Sein Schweigen? Wenn wir doch manches Mal erwarten würden, jetzt wäre es höchste Zeit, dass es donnert. Dass sich da etwas zeigt. Oder das nicht so handeln Gottes, wenn wir es ihm doch ohnehin schon so deutlich und mit so feinen und glasklaren Worten in unseren Gebeten zum Ausdruck gebracht haben. Oder das Zulassen von Aktionen, oftmals sogar gut gemeint, aber gut gemeint bedeutet noch lange nicht, dass es gut ist. Aktionen, die uns dann sehr viel von unserem Nervenkostüm abverlangen, wo wir sehr leicht angespannt sind, wo wir dann vielleicht sogar noch in die Situation hineinkommen, jetzt Gott verteidigen zu müssen. Zumindest meinen wir es so. Es stört. Dieser Ausspruch stört, dass Jesus schläft. Das Schlafen auf einem Kopfkissen, wenn das Leben seiner Nachfolger gefährdet ist. Das Leid im Großen, in dieser Woche haben wir es jeden Tag vernommen, oder? Haiti, eine Tragödie. Sollen jetzt 500.000 Menschen so in eine Zufluchtsstätte gebracht werden? Raus aus der Hauptstadt momentan. Bisher, zumindest nach den Informationen, die ich zum Schluss noch hatte, wurden über 80.000 Menschen beerdigt. Und das nur, weil da die Erde bebt. Nur unter Anführungszeichen. Wie viele zurückbleibenden Fragezeichen? Wie viele Waisenkinder? Auch die Gemeinde ist betroffen. Über 300 Glieder sind gestorben. Und dann probt auch noch ein Chor zur Ehre Gottes sozusagen. Und plötzlich fällt das Dach ein und 14 Chorglieder sterben. Ein Viertel circa aller Gemeinden, 115 an der Zahl, sind entweder total zerstört oder stark beschädigt. Und 27.000 Glieder haben ihr Heim verloren. Das nur bezogen jetzt auf unsere Gemeinschaft. Gott, warum? Zurzeit sind alle Augen darauf gerichtet. Aber es stimmt dieses Wort. Wenn Konflikte chronisch werden, dann wenden sich die Kameras ab. Und wir werden sehen, nicht lange. Dann ist das Vergangenheit. Für uns. Für die Zurückbleibenden bleiben die Nachwehen, die Nachbeben. Das ist Leid im Großen. Wir können es auch ins Persönliche reinziehen. Nur ein Beispiel dafür. Alles begann so schön. Ein Wintertag. Wunderbar. Der Mann auf den Skiern, ein langjähriger Mitarbeiter, Vorgesetzter von mir, kurz in der Pension, freut sich. Seine Frau fährt nicht Ski, aber sie geht immer mit und beobachtet ihn, wie er Freude hat und freut sich auch mit, genießt auch diesen wunderschönen Tag, aber sie bemerkt plötzlich, er hat immer mehr Probleme mit einer Seite beim Skifahren, bei einer Kurve. Sie sagt es ihm und sagt, ja, er bemerkt es auch schon. Und plötzlich kommt es auch schon beim normalen Gehen so weit. Und dann sagt sie, du, jetzt gehen wir zum Arzt. Der Termin wäre erst 3 Wochen später gewesen. Und sie sagt, nein, wir gehen ins Krankenhaus. Diagnose. Plötzlich ganz glasklar, Gehirntumor. Aus dem wunderschönen Tag, tiefste Nacht. Plötzlich. Und dann OP, eine leichte Hoffnung, Verbesserung, Verschlechterung. Wir machen auch einen Besuch. Ich habe dieses Weinen noch, dieses laute Weinen noch in meinen Ohren. Und dann aber auch dieses ehrliche Sprechen. Es geht dem Ende zu. Das Reden über den Tod. Wie geht's weiter? Auch als Prediger, wenn man ein ganzes Leben über das Leben mit Gott gesprochen hat, ist man genauso irritiert vom Schlafen Gottes dann, oder? Von diesen Fragezeichen. Warum? Weil wir es uns ganz anders vorstellen. Die Beerdigung, Verabschiedung, eins nach dem anderen. Und jetzt? Er hat Ruhe. Aber ein Umfeld bleibt. Und meine Frau telefoniert fast täglich mit seiner Frau. Und es kommen fast täglich ähnliche Fragestellungen auf. Und man merkt, es ist gar nicht so leicht, darüber hinwegzukommen, trotz des Wissens. Da gibt es so viele Nachbeben, die einem Angst machen können. Jesus schläft. Immanuel heißt er. Gott mit uns. Der Gott mit uns schläft. Das ist kein gutes Wort. Über einen schlafenden Retter kann ich sehr leicht reden mit Menschen, denen es gut geht. Oder nachdem sich etwas aus einer schlimmen Situation Gutes ergeben hat. Aber mit den anderen möchte ich nicht darüber reden. Da weiche ich aus. Bei denen, wo die Beziehung zu zerbrechen droht. Bei denen, wo die Kinder plötzlich so ganz eigene Wege gehen. Wo so Spannungsfelder vorhanden sind. Wo bei den Eltern schon alle Sirenen heulen. Wo geht das hin? oder bei denen, wo die Einsamkeit beinahe das Herz zersprengt, oder dort, wo sich das geistliche Leben so schleichend verabschiedet, weil die biblische Botschaft für sie manches Mal zur Phrase geworden ist, weil das Leben fehlt. Stimmt sein Name? Immanuel, Gott mit uns. Aber selbst wenn in der Mitte unserer Textbegebenheit diese so ganz lapidare Anmerkung steht, dass Jesus auf einem Kissen schläft, der ganze Textgehalt gibt uns dennoch eine viel tiefere Antwort. Es war ja ein harter Tag. Es waren ja viele Menschen rund um Jesus, so berichtet das vierte Kapitel im Markus-Evangelium gleich am Anfang. Er ist im Boot und am Abend lässt er dann die Menge gehen. Sagt er noch, lasst uns auf die andere Seite fahren. Die andere Seite ist die ruhige Seite vom See Genezareth. Er möchte also auch etwas Ruhe haben. Ist auch gut so. Und er war total erledigt. Die Jünger rudern los. Und dann, so aus dem Nichts heraus, Vers 37. Es erhob sich ein großer Wirbelwind. Auch da wiederum nichts Ungewöhnliches. Ich war selbst schon oft auf diesem See und ich kann mich selbst noch an eine Ansprache erinnern, wo ich gerade auch über dieses Thema reden wollte, als plötzlich ein riesiges Schaukeln aufkam. Ich musste mich niedersetzen. Es war nicht mehr durchzustehen. Und das war aber ein großer Kahn, nicht so ein kleines Boot wie damals. Aber es kennt dort jeder. Es ist nichts Außergewöhnliches. Und auch hier zeigt sich sofort wiederum die ganz natürliche Selbstsicherheit, die wir uns als Menschen aneignen, aufgrund von Erfahrungen, Schulungen und so weiter. Und je mehr Schulungen wir haben, desto mehr Selbstsicherheit zeigt sich doch auch oftmals. Aber dann merken wir, sie sind nicht mehr Herr der Situation. Es übersteigt das Normale. Und wisst ihr, warum ich diesen Text auch noch ausgewählt habe? Wegen des Erdbebens. Ich wollte mal nachschauen, wo in der Heiligen Schrift kommt es denn mit dem Erdbeben vor? Und dann war ich ganz erstaunt, dass im Paralleltext, im Matthäusevangelium, im Kapitel 8, dort, wo es darum geht, dass ein gewaltiger Wirbelwind aufkommt, dass also dort sozusagen dieses Boot in Schwierigkeiten kommt, dass dort im Griechischen das Wort Seismos vorkommt. Wir kennen Seismographen. Dort wird sogar das erwähnt. Es war ein richtiges Wasserbeben. Es war etwas Außergewöhnliches. Es war nicht der Normalfall. Ganz plötzlich kommt das jetzt hier zum Vorschein. Plötzlich ist nichts mehr normal. Das macht uns ja zu schaffen. Immer wiederum im Leben. Das Wasser steht ihnen zunächst bis an die Knöchel, dann bis an die Knie. Die anderen Boote, die ja auch mit dabei waren, die haben mit denselben Schwierigkeiten zu kämpfen. Es gibt also keine Hilfe von außen. Und so bemühen sie sich weiter. Mit Hingabe. Mit Ausdauer. Mit Redlichkeit. Das kann man den Jüngern sicherlich nicht absprechen. Und sie arbeiten auch hart. Sie schöpfen sicherlich das Wasser bis hin zur Erschöpfung und sie verlassen sich auf ihre eigene Kraft so lange, bis ihre eigene Kraft sie verlassen hat. Und erst jetzt kommt es zu diesem Augenblick, wo sie bemerken, er schläft. Jesus schläft. Sie können es nicht fassen. Ich auch nicht. Und sie wecken ihn auf. Es scheint so unglaubhaft. Er aber lag hinten im Boot und schlief und lag auf einem Kissen. In einem Religionsunterricht sagte ein Kind einmal zu mir, Geld, der hat sich nur schlafend gestellt, ich mache das auch öfters. Aber heute weiß ich, dass es Momente gibt, wo die Erschöpfung uns beinahe in einen ohnmachtsähnlichen Schlaf sinken lässt. Und in dem Buch Das Leben Jesu steht auf der Seite 324, tagelang schon hatte er dem Menschen gedient, ohne sich viel Zeit zum Essen und Ruhen zu gönnen. Er war verausgabt. Die Not, das Elend, es war so groß um ihn herum. Und es jammerte ihn. Er hatte Mitleid mit den Menschen. Und außerdem, er legte sein ganzes Leben vertrauensvoll in die Hände des Vaters. Und wer so im Vertrauen lebt, der ruht auch ganz anders. Die größte Frage ist vielmehr, warum haben die Jünger so lange gezögert, oder? Vielleicht ist es einfach der Gedanke, am Anfang, wir bekommen es schon in den Griff. Und außerdem, Zimmermann, keine Wassererfahrung, das ist jetzt unser Job. Das übernehmen wir. Und vor lauter Einsatz verlieren sie wahrscheinlich mitten im Einsatz Jesus immer mehr aus den Augen. Ist es euch auch schon so gegangen, dass ihr mit irgendetwas so eingenommen seid, dass ihr euch der Gegenwart Jesu überhaupt nicht mehr bewusst seid? Dass euch die Sache, die euch so fordert, so gefangen genommen hat? Dass es sogar Angst machen kann? Einer fasst sich jedenfalls ein Herz, ich weiß nicht wer. Sie wecken ihn auf. Das hat Markus hier ganz deutlich formuliert. Im Klartext heißt das, dass sie ihn richtig rütteln müssen. Anschreien müssen fast, weil der Sturm war ja laut genug. Und als Jesus die Augen aufschlägt, da kommt dieser ganze Schwall von einem Vorwurf von den Lippen. Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Wir könnten es auch übersetzen, kümmert dich das überhaupt nicht? Oder, wir sind dir anscheinend gleichgültig. Kennst du diese Fragestellung auch in deinem Leben? Fragst du nichts danach, dass wir am Ende sind? Ich weiß nicht, wie viele sich jetzt da in Haiti so fragen. Schon aus der Distanz kommt diese Frage oftmals auf. Und in der Distanz kann man so leicht sagen, furchtbar, was dort geschieht. Und man kann gleichzeitig essen, oder? Man hat diese nötige Distanz. Aber je näher etwas kommt, desto angreifbarer werden wir. Aber merken wir, was der eigentliche, der tiefere Vorwurf der Jünger war? Meister, wir dachten, es müsste anders laufen. Wir dachten, in deiner Dienstbeschreibung steht etwas anderes. Müsstest du nicht schon längst von dir aus eingegriffen haben? Merkst du denn nicht, dass es nicht schon allerhöchste Zeit ist? Wir verderben, wir gehen elendiglich zugrunde, sind am Ende und du fragst nichts danach, obwohl, um das auch noch klarzustellen, du uns doch hinausgeschickt hast, am Abend noch auf diesen See. Du hast uns diesen Auftrag zu geben, loszufahren. Müssen wir dich jetzt erst an deine Verantwortung erinnern? Und darauf heißt es dann so, selbstverständlich in unserer aufgeschlagenen Bibelstelle, im Vers 39, und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Punkt. Aus. Ruhe. Frieden. Das ist doch das ersehnte Schema. Das Wunschmuster. Indem wir so lange laufen, bis plötzlich ein Ereignis eintritt, wo es nicht mehr eins zu eins passt, beziehungsweise wo überhaupt unsere ganze Logik keinen Landeplatz mehr findet, wo nur mehr die Unruhe eben bleibt, wo wir mit Gott ringen, wo wir Gebetsketten schaffen, wo wir deutliche Formulierungen machen. Und es geht dennoch den anderen Weg. Ich komme aus einer großen Familie. Wir waren 9 Kinder zu Hause. In dieser ganzen Reihe bin ich der Dritte. Ich habe 4 Brüder und 4 Schwestern. Da ist man gut aufgehoben, oder? Und davon ist noch einer Arzt und 3 sind Krankenschwestern. Also, was soll's? Auf alle Fälle, nach dem 4. Kind war meine Mutter wiederum schwanger. Und damals gab es nicht diese ganzen Kontrolluntersuchungen und so weiter wie heute. Und es kam der Geburtstermin. Und dann kam der Arzt und sagte, Kinder sind schon hilflos, oder? Und sagte meine Mutter, das weiß ich schon, ich habe schon 4. Und dann sagte er, manche Kinder sind noch hilfloser. Und sie verspürt, er möchte ihr etwas sagen, mitteilen. Und dann sagte er ihr, manche Kinder sind ihr ganzes Leben lang hilflos. Und offenbart ihr, dass das Kind, das sie gerade geboren hatte, gelähmt ist. Und sie hat gerungen mit Gott. Nicht nur einen Tag. Sie hat zu mir gesagt, circa ein halbes Jahr hat sie gerungen. Und all diese quälenden Fragen, warum und wozu, man kommt nicht weiter. Bis sie zum Schluss sagte, Gott, ich weiß nicht warum. Ich weiß auch nicht wozu. Aber ich nehme es aus deiner Hand und ich stelle mich dieser Aufgabe. Und bis heute hat dieses Kind noch immer einen ganz besonderen Platz in ihrem Leben. Aber obwohl dieser Bruder nie mit uns hat laufen können, nie mit uns hat schwimmen können, nie mit uns hat Fußball spielen können, wir ihn sozusagen immer im Rollstuhl mitgenommen haben, hat er unsere ganze Familie geprägt. Unsere ganze Grundeinstellung zum Leben und zu Ausnahmefällen. Manches Mal werden wir in Erfahrungsstunden zu Frustrierten hören, weil wir nur über große Siege hören und fühlen uns dabei immer mieser, weil unser eigener Kahn vielleicht gerade voll Wasser ist. Die Realität des Glaubens ist ja, dass Gott unsere Gebete erhört. Aber dass einfach sein Blick viel größer ist als der unsere. Und dass manches Mal das, was wir uns wünschen, ganz anders kommt. Dass er häufig Nein sagt zu dem, was wir uns momentan wünschen. Wie gelingt es uns dann mitten im Unfrieden zum Frieden zu kommen? Und ein Satz, der mich dabei besonders erreicht hat, als ich diese Woche darüber nachgedacht habe, das ist dieser eine Satz, nachdem eine große Stille eingetreten war. Und wir können annehmen, dass jetzt nicht nur die Elemente schwiegen. Jeder Einzelne auf diesem Boot und in den umliegenden Booten. Es war eine große Stille, heißt es. Eine tiefe Stille. Und da mitten hinein merken wir, nur in der Stille findet das Wort Gottes richtigen Platz. Warum seid ihr immer noch so furchtsam? Das wirklich Nachdenkenswerte kommt niemals, niemals aus dem Lärm, sondern immer aus der Stille. Durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein. Matthäus übersetzt in der Parallelstelle diesen Satz, der da mitten in diese Stille ihr Herz getroffen hat. O ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so ängstlich? Kleinglaube ist nicht Unglaube. Wir können natürlich jetzt als Menschen fragen, haben die Jünger etwas verkehrt gemacht? Hätten wir nicht genauso gehandelt wie sie? Ist das nicht das Natürlichste der Welt? Warum dann dieses eigentlich so ziemlich harte und doch liebevolle Wort Jesu? Warum seid ihr immer noch so ungläubig? Was hätten sie anderes tun sollen? Aber ist es nicht so, dass wir gerade in solchen Situationen diesen ganz gefährlichen Satz zum Leben erwecken, der manches Mal so schnell von den Lippen kommt: Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Und es gibt keinen ungläubigeren Satz als diesen. Weil damit drückst du aus, es gibt Gott gar nicht, du musst selbst Gott sein, du musst dir selbst allen Rettungswege bereit machen. Wir vergessen dann Gott, wir verlieren ihn aus den Augen. Es hat ihnen eines gefehlt in diesem Zusammenhang, dass Jesus gesagt hat zu ihnen am Abend, bevor er sie schlafen gelegt hatte: Lasst uns hinüberfahren. Da hatten sie zwei Inhalte überhört, in der eigentlichen Bedeutung überhört. Das eine, sie hatten vielleicht allenfalls verstanden, jetzt ist es Zeit, fahrt los. Solche Aufträge hatten sie immer wiederum gehabt. Und das zweite, das viel stärkere, sie hatten überhört, dass er gesagt hat, lasst uns ans andere Ufer fahren. Dass er ja mit ihnen war. Und wenn Gott eine Verheißung gibt, dann ist es gleichzeitig auch eine Garantie, an der wir nicht zu rütteln brauchen. Und wenn Jesus sagt, hinüberfahren, dann hat er versprochen, wir erreichen gemeinsam das andere Ufer. Liegt das Problem vielleicht darin, dass wir am anderen Ufer immer das uns bekannte Ufer sehen? Er sagt ja auch nicht, dass wir jetzt eine schöne Sonnenscheinpartie haben. Er hat ein viel größeres Ufer eigentlich bereit. Das, was den Glauben so ausmacht, wo Jesus selber gesagt hat, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Eine Stätte, in der es kein Leid mehr gibt, keine Not mehr gibt, keine Tränen mehr gibt, kein Erdbeben mehr gibt, keine Nachbeben mehr gibt. Und ich werde wiederkommen, um euch zu mir zu holen, auf das ihr seid, wo ich bin. Das ist sein Ufer. Und zwischendrin gibt es so manche Überquerungen. Und bei so manchen Überquerungen gibt es viel, bitte, zu lachen. Freut euch mit den Fröhlichen, heißt es, oder? Aber es gibt auch so manches zu weinen. Und weinend mit den Weinenden. Sie hatten das überhört, dieses Lasst uns. Sie hatten gesagt, als sie ausdrücken, fragst du nicht danach, dass wir umkommen, dass sie da Jesus sozusagen mit in dieses Umkommen hineingelegt haben? Eines muss uns bei dieser biblischen Begebenheit bewusst sein. Die wirkliche Rettung in dieser bebenartigen Lebenssituation lag bitte nicht im Wunder Jesu, das sich so in den Vordergrund hier stellt, sondern in der Gegenwart Jesu. Die wirkliche Rettung liegt immer in seiner Gegenwart. Und das Gefährlichste in diesen Situationen ist doch, dass uns Jesus plötzlich so aus den Augen entschwindet. Der Kleinglaube verliert Jesus ängstlich aus den Augen. Wirklicher Glaube erkennt Gottes Solidarität mit der leidenden Welt. Achten wir mal drauf. In der entscheidendsten Stunde der Universalgeschichte, da gab es auch eine Finsternis, die plötzlich hereingebrochen ist. Der Tag hat ganz anders begonnen. Und in dieser entscheidendsten Stunde der Universalgeschichte gab es auch ein Beben. Und da gab es auch die Frage, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da gab es auch ein Erschrecken und den Ausspruch, da unterm Kreuz von Golgatha, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Aber auch mitten in dieser Situation, wo Jesus selbst am Kreuze hängt und kein Mensch mehr eigentlich etwas von ihm als Hilfestellung erwartet hat, ist da einer auf seiner Seite, der genauso am Kreuze hängt. Und in dieser unmöglichen Stunde sich rüberrettet zu Jesus und zu ihm sagt, Herr, gedenke an mich. Und ich drücke es jetzt so aus, wenn du das andere Ufer erreichst. Und Jesus sagte zu ihm, wahrlich, in dieser Stunde hier, ich sage dir, du wirst mit mir an diesem anderen Ufer sein. Christus im Boot unseres Lebens zu wissen, heißt jedoch auch, sich der Aufgaben des Lebens zu stellen, die uns manches Mal herausfordern und im Vertrauen auf Gottes rettende Gegenwart in seinem Sinne auch verantwortlich zu handeln. Jesus hat uns heutige Menschen genauso in die Jüngerschaftsschulung genommen wie seine Jünger damals, um sie wie auch uns an das Ufer einer neuen Zukunft zu führen. Zu glauben, dass diese Fahrt ohne Beben, welcher Art auch immer, vonstatten geht, ist Illusion. Und zu glauben, dass es bei dieser Fahrt auf unsere eigenen muskulösen Arbeiten ankommt, auf unser Schöpfen, ist eine beängstigende Selbstüberschätzung. Was das Schiff wirklich auf Kurs hält, sind nicht unsere gut gemeinten Aktionen, sind auch nicht unsere toll formulierten theologischen Aussagen, auch nicht die wohlbedachten Entscheidungen von so manchen Ausschüssen, sondern allein die Treue dessen, der uns das Wort gegeben hat, lasst uns hinüberfahren und ich bin bei euch alle Tage. Bis an der Weltende. Und wenn ihr dies alles seht, auch alle Erdbeben und all das, was geschrieben steht, dann erhebet eure Häupter. Die Erlösung naht sich. Ob im Großen oder im Kleinen. Denn er ist unser Friede. Und nur wenn Jesus unser wirklicher Friede ist, dann können wir auch Frieden halten mitten im Unfrieden. Denn dieser Sein Friede ist höher als alle menschliche Vernunft. Und mit diesen Worten möchte ich schließen, nämlich dass uns auch der Zusammenhang bewusst wird von diesem einen Vers, den wir so oft hören. Es heißt nämlich im Philipperbrief: Freut euch, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und abermals sage ich euch: Freut euch. Und eure Güte, lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe, räumlich nahe, nicht nur auf die Wiederkunft bezogen, er ist gegenwärtig. Und aufgrund dessen geht es dann sogar noch weiter. Und da merken wir, das ist die Kraft des Evangeliums. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und mit Danksagung vor Gott kund werden. Und erst jetzt kommt dieser Satz. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, in dieser Verbindung. Da drinnen alleine liegt auch unser Friede, liegt auch unsere Zukunft. Und deshalb können wir zuversichtlich auch in die Zukunft hineinschauen. Denn Gott ist treu. Amen. Gott, es tut gut zu wissen, dass du in unserer Mitte bist. Wir sind manches Mal so sehr beschäftigt, so abgelenkt. Wir haben manches Mal solche Gedanken, die einen Vorhang zwischen uns und dir aufstellen. Hilf uns du, dass unser Blick zu dir, der alleine in der Stille gelingen kann, unseren Alltag durchdringt. In einer Zeit, wo so viel Unruhe, so viel Hetze, so viel zu tun ist, wo uns alles nach allen Seiten hin reißen und ziehen möchte und alles dazu angetan ist, uns von dir wegzuziehen oder den Blick zu verstellen, ist es so notwendig, dass wir es erneut lernen. Nimm uns in die Schulung, genauso wie du die Jünger in die Schulung genommen hast, dass auch wir sagen können, in sämtlichen Situationen unseres Alltags: Was ist das für ein Mensch, dem alles unterstellt ist? Und danke, dass deine Verheißung nicht halbe Verheißungen sind, sondern das, was du verheißt, auch umgesetzt wird. Danke, dass wir wissen dürfen, wenn wir deine Hand festhalten, dass du uns nicht in die Irre führst, sondern ans Ziel, ans andere Ufer. Segne du uns als Gemeinde, jeden Einzelnen. Und wenn jemand unter uns ist, der besonders geprüft ist jetzt, gib ihm diese besondere Nähe und hilf auch uns, einander Mut zu machen. In Jesu Namen. Amen.